Energiezukunft im Dialog. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Stiftung Energie und Klimaschutz, einer gemeinnützigen Stiftung der NBW. Ziel der Stiftungsarbeit ist es, durch Veranstaltungen und Online-Beiträge eine informierte Diskussion mit spannenden Referentinnen und Referenten über unsere Energiezukunft und Klimaschutz zu ermöglichen. Unser Podcast bietet Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, in Ergänzung hierzu einen Deep Dive, in dem die Themen tiefer beleuchtet werden. Mehr Informationen über unsere Formate finden Sie in den Shownotes oder auf unserer Webseite.
Herzlich willkommen. Heute sprechen wir mit Saskia Albrecht. Ich freue mich sehr. Sie ist Abteilungsleiterin Projektkommunikation bei der Transnet BW. Und eines ihrer spannendsten Projekte ist das Projekt Südlink. Da werden wir heute auch ein bisschen mehr drüber sprechen, denn du hast das tatsächlich schon seit sehr langem begleitet, hast schon den Aufbau und die Implementierung der Kommunikation in der ersten Genehmigungsphase mit koordiniert als Projektsprecherin und kennst sozusagen den ganzen Weg. Da werden wir heute mal ein bisschen näher drauf schauen, auf das Projekt, aber auch auf das Thema insbesondere, wie Freileitung und Erdkabel denn im Rahmen des Netzausbaus eine Rolle spielen. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, die Transnet BW, für manche ist es ein gängiger Begriff, gerade so in Baden-Württemberg ist es, glaube ich, ein bekanntes Unternehmen. Aber sag uns doch nochmal 2, 3 Sätze, was ihr eigentlich macht.
Also die Transnet BW ist Übertragungsnetzbetreiber für das Bundesland Baden-Württemberg. Was macht ein Übertragungsnetzbetreiber? Wir betreiben das Netz auf der Spannungsebene 220 kV, 380 kV, sorgen sozusagen dafür, dass immer Energie und Wirtschaft, aber auch natürlich die Bürgerinnen und Bürger zuverlässig Strom zur Verfügung haben. Normalerweise hat man mit uns nicht viel zu tun. Meistens erscheinen wir dann auf der Bildfläche, wenn wir unser Netz instandhalten, ausbauen, weiterentwickeln müssen, auch im Zuge der Energiewende. Eine unserer strategischen Stoßrichtungen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, kann man fast sagen. Das Netz, das Stromnetz in Deutschland, muss man sich vorstellen, eigentlich wie das Straßennetz auf den Autobahnen. Das ist da quasi die 380 Kilovolt und 220 Kilovolt Spannungsebene. Da befinden sich die Übertragungsnetzbetreiber. Davon gibt es 4 in Deutschland. Eines davon ist die Transnet BW. Die anderen 3 sind Tennet, Amprion und 50 Hertz. Und auf den Bundesstraßen und Landesstraßen, das sind dann quasi die unteren Verteilnetzbetreiber. Das sind dann zum Beispiel die Netze BW in Baden-Württemberg, die CEAG in Baden-Württemberg. Das sind dann oftmals die, mit denen auch die Bürgerinnen und Bürger vielleicht ihren Stromvertrag haben, die dann auch eher bekannter sind. Und auf den regionalen Straßennetzen, das sind dann die Stadtwerke, das sind dann quasi die regionalen Verteilnetzbetreiber, die dann eben dafür sorgen, dass der Strom im Haus ankommt und dass quasi die Kommunen und Städte gut versorgt sind.
Spannend, da merkt man schon, wie differenziert dieses Thema Netze tatsächlich ist, wie viel Spannungsebenen da eine Rolle spielen, vom Kabel, das ins eigene Haus geht, bis hin zu den großen Freileitungen, die man so auf dem Feld manchmal sieht. Also da werden wir heute ein bisschen mehr hören. Wir konzentrieren uns ja heute mal auf die großen Autobahnen, hast du sie, glaube ich, genannt.
Ja.
Das sind ja auch die tatsächlich die Verbindungen von Nord nach Süd sicherstellen sollen, die sicherlich auch mit die kostenintensivsten Infrastrukturprojekte sind, die Deutschland so in den nächsten Jahren noch zu stemmen hat. Jetzt gucken wir mal so ein bisschen auf die technischen Aspekte, weil ich glaube, das ist so das, was natürlich die Grundlage ist. Welche Vor- und Nachteile haben denn Freileitungen im Vergleich zu der Erdverkabelung?
Also Freileitung, und wieder möchte ich aber auch nochmal darauf verweisen, was die Transnet BW an Freileitung betreibt, eben ab der Spannungsebene 220 kV, 380 kV sind wir die Versorger sozusagen auf den Stromautobahnen in Deutschland, und da haben wir eben vorrangig ein Wechselstrom-Freileitungsnetz, und das ist natürlich etwas, das wir kennen, das gehört zum Landschaftsbild, das ist eine etablierte Technik, sehr zuverlässig. Wir können im Störungsfalle sehr, sehr schnell auch vor Ort kommen, auch Provisorien stellen, wenn beispielsweise in den Freileitungen die Leitungsseite gekappt werden oder wenn man mit einem Blitzeinschlag hat und. Das sind Fälle, die treten sehr selten auf. Die kriegen wir aber natürlich in den Freileitungsbereichen sehr, sehr schnell in den Griff. Das Übertragungsnetz besteht zum größten Teil aus Wechselstromfreileitungen, also der Verbreitungsgrad im Übertragungsnetz sind 99% in Deutschland. Nutzungsdauer, ja, 80 Jahre aufwärts. Viele Leitungen stehen schon seit Generationen im Netz und sind sehr zuverlässig, haben natürlich Wartungsintervalle, um die sich dann unsere Kollegen im Betrieb kümmern. Wir haben den Bodeneingriff nur an den Maststandorten. Natürlich sind sie in der Landschaft sichtbar. Sie gehören zum Landschaftsbild eines Industriestandortes wie Deutschland. Und sie sind auch die gesetzliche Grundlage für den weiteren Netzausbau in Deutschland. Wir haben bei den Freileitungen im Wechselstrombereich den Auftrag von der Politik, größtenteils eben Freileitungen zu bauen und nicht in Erdkabel zu denken. Also das ist eine Option, die wir als Übertragungsnetzbetreiber gar nicht selbst in die Planung einbringen können, sondern die schreibt uns sozusagen die Politik, der Gesetzgeber, ins Hausaufgabenheft.
Und wenn du jetzt das miteinander vergleichst, also hast du jetzt schön erklärt, was die Unterschiede sind. Ich glaube, der Laie denkt, ah ja, das eine liegt in der Erde, das andere steht auf dem Feld. Aber ich fand, du hast es jetzt nochmal sehr, sehr präzise nochmal konkretisiert. Gibt es denn da Unterschiede in der Lebensdauer oder der Zuverlässigkeit zwischen den beiden Optionen?
Also bei der Freileitung, wie gesagt, haben wir im Wechselstrombereich vorrangig Freileitung auf der Spannungsebene 380 kV. Nur bei den Gleichstromleitungen haben wir jetzt vom Gesetzgeber vorrangig die Erdverkabelung als gesetzlichen Planungsauftrag auch eben in unser sogenanntes Hausaufgabenheft für die Planung und den späteren Bau der Leitung eben wie Südlink übertragen bekommen. Der Vorteil von einem Kabel ist sicherlich, dass man eben nach der baulichen Realisierung keinen, idealerweise das Kabel nicht mehr in der Landschaft erkennen kann, sondern das ist im Prinzip in den Boden eingebracht. Die Landwirtschaft kann oberhalb des Kabels ganz normal wieder vollzogen werden. Wir gehen bei der Nutzungsdauer bei einem Kabel von ungefähr 40 Jahren Betriebsdauer aus und dann wird man auch da in Teilbereichen sicherlich Instandhaltungsmaßnahmen machen müssen. Aber die Nutzungsdauer sind ungefähr 40 Jahre, mit denen wir dort in die Planung gehen. Und wir haben halt bei einem Kabel natürlich in der baulichen Realisierung einen deutlich höheren Eingriff in den Boden. Wir haben Tiefbau sozusagen auf der gesamten Strecke. Alles das, was wir in Freileitungstechnik sozusagen überspannen können, das macht man eben bei einer Kabelrealisierung im Gleichstrombereich mit einer durchgängigen Kabeltrasse und ist natürlich bautechnisch, wenn man an Südlink denkt, in einer Gleichstromleitung von Nord nach Süd, bautechnisch sehr anspruchsvoll. Wie gesagt, wir müssen hier auch unterscheiden, Wechselstrom und Gleichstrom. Im Wechselstrombereich spielt Kabel keine Rolle. Im Gleichstrombereich ist es ein im Moment vom Gesetzgeber für die bislang eben sich im Bau befindlichen Vorhaben wie Südlink oder auch Südostlink von TenneT und 50 Hertz die Vorgabe vom Gesetzgeber, Kabel zu realisieren.
Wie ist denn, du hast jetzt den Unterschied zwischen Wechsel- und Gleichstrom ein, zwei Mal jetzt schon benannt. Kannst du nochmal vielleicht für den Laien, den Hörer jetzt erklären, was sind die unterschiedlichen Fälle? Also wofür wird Wechselstrom verwandt, wofür Gleichstrom? Warum ist das eine über Freileitung realisierbar und das andere nach Regulatorik nur über die Erdkabel?
Also das Übertragungsnetz in Deutschland ist klassischerweise in den letzten 80, 100 Jahren ein Wechselstromnetz. Das ist das eben, was wir betreiben, wo wir auch die Betriebserfahrung als Übertragungsnetzbetreiber haben. Auch im Verteilnetzbereich ist es ein Wechselstromnetz. Das ist im Prinzip so aufgebaut, dass wir alle ca. 50 Kilometer Umspannwerke haben und dann die Freileitung im Prinzip in den Umspannwerken eingeführt werden, auf den unterschiedlichen Spannungsebenen und dann immer runter oder hoch transformiert in die verschiedenen Spannungsebenen, um sie entweder sozusagen Richtung Kommunen oder Wirtschaft zu transportieren oder dann um das Übertragungsnetz zu nutzen und die Weiterverteilung in die anderen Regelzonen, also entweder auch vielleicht nach Frankreich, Österreich oder die Schweiz von Baden-Württemberg ausgedacht oder eben in die anderen Bundesländer zu transportieren. Und das Wechselstromnetz ist im Prinzip das, was wir als Übertragungsnetzbetreiber in den letzten Jahren gewohnt waren, zu betreiben und auszubauen durch die Energiewende und durch die Verschiebung von den erneuerbaren Energien, die vorrangig im Norden entstanden sind mit den Offshore- und Onshore-Windkraftanlagen, hat sich eben eine Verschiebung von Last und Erzeugung in den letzten 20 Jahren ergeben. Also vor allen Dingen im Norden Deutschlands sind viele Windparks entstanden, wird viel Windkraft produziert. aber die starken Lastzentren in Süddeutschland, da gehen die Kraftwerke zunehmend vom Netz oder sind schon vom Netz gegangen, insbesondere die Kernkraftwerke oder aber auch Kohlekraftwerke werden Stück für Stück sozusagen aus dem Netz genommen, um eben die Dekarbonisierung von der deutschen Energieerzeugung sozusagen sicherzustellen. Und so gibt es eben sehr lange Entfernungen, die zunehmend zwischen Erzeugung und Verbrauch überwunden werden müssen. Das ist durch eine klassische Wechselstromleitung nicht verlustarm, ohne dass man eben alle 50 Kilometer wieder Umspannwerke braucht. Und der Strom geht ja auch nur nicht zielgerichtet vom Erzeuger zum Verbraucher, sondern da müssen wir dann dafür sorgen. Und über lange Strecken machen wir das mit Gleichstromleitungen. Die haben eben den Vorteil, dass wir den Strom zielgerichtet über lange Strecken verlustarm von Nord nach Süd bringen können. Man sagt so dicker Daumen, Gleichstromleitungen lohnen sich, vor allen Dingen, weil sie sehr investitionsstark sind mit den Umspannwerken an den Anfangs- und Endpunkten ab einer Streckenlänge von ungefähr 300 Kilometern. Deswegen hat man bei Südlink mit 700 Kilometern ungefähr von Nord nach Süd eben auch die Gleichstromtechnik gewählt und kann hier 4 Gigawatt in dem Fall von Nord nach Süd nahezu vollständig transportieren. Die Gleichstromtechnik bietet aber auch den Vorteil, dass man den Strom auch von Süd nach Nord schicken kann. Also wir haben hier einfach eine höhere Steuerungsmöglichkeit in dem System und damit eine weitere, ja, letztlich auch Erweiterung des Übertragungsnetzes von bisher Wechselstrom Richtung Gleichstrom zukünftig.
Fand ich jetzt nochmal einen sehr spannenden Exkurs. Ist, glaube ich, jetzt auch nicht allen bewusst gewesen, was für ein Anwendungsfall die jeweilige Wechsel- bzw. Gleichstrom-Variante dann bietet. Wenn man sich jetzt den gesamten Prozess anguckt, Südlink ist ja ein Beispiel, aber dennoch weitere Projekte, mit welchen Zeiträumen muss man denn rechnen? Jetzt also, unterscheidet sich das bei Freileitung versus Erdverkabelung, wie lange es vom Planungsbeginn bis zu tatsächlich Bau und Fertigstellung dann braucht?
Also die tatsächliche Planung von Gleichstrom oder Wechselstrom hängt nicht unbedingt nur an der technologischen Umsetzung. Also wird es als Erdkabel Gleichstrom oder als Wechselstrom Freileitung realisiert, sondern auch am Genehmigungsregime sozusagen. Es gibt verschiedene Genehmigungsverfahren, die führend sind, wenn wir in den Neubau, jetzt sprechen wir mal von einem Neubau einer Leitung, dann anhängig werden oder die wir umsetzen müssen. Und bei länderübergreifenden Vorhaben in Deutschland gab es in der Vergangenheit oder gibt es für Südlink gab es da das Netzausbaubeschleunigungsgesetz. Das gibt es heute auch noch, aber es hat in den letzten Jahren diverse Änderungen aufgrund der gesetzlichen Anpassungen in der Ampelregierung vollzogen. Wir haben da die Bundesnetzagentur als Genehmigungsbehörde, die bei den länderübergreifenden Vorhaben für die Genehmigung dieser Leitungen zuständig ist. Gibt es verschiedene Schritte, die wir als Vorhabenträger durchlaufen müssen. Das Gesetz sieht auch vor, dass es in den einzelnen Genehmigungsschritten auch eine Beteiligung der Öffentlichkeit gibt und dann auch eine letztliche Baufreigabe in den letzten Genehmigungsschritten. Da sind wir jetzt zum Beispiel gerade bei Südlink. Bei den länderübergreifenden Wechselstromleitungen ist das ähnlich. Auch da hat man das Genehmigungsregime durch die Bundesnetzagentur. Es gibt aber auch, und das ist der größte Teil der Vorhaben, die wir bei der Transnet BW zu realisieren haben im Rahmen des Netzausbaus. Der größte Teil findet im Land statt und wird dann genehmigt durch die zuständigen Regierungspräsidien oder auch Landratsämter. Und da ist dann sozusagen das Land dann auch die Genehmigungsbehörde. Und wenn man die Genehmigung durchlaufen hat, dann bekommt man von der zuständigen Genehmigungsbehörde entweder vom Bund, also Bundesnetzagentur, oder vom Land, Regierungspräsidium oder Landratsamt die Baufreigabe und kann in die bauliche Realisierung gehen. Das kann durchaus auch sehr viele Jahre dauern. Also bei Südlink sind wir in die erste Genehmigungsphase die Bundesfachplanung gestartet 2017 und haben die ersten Baumaßnahmen begonnen 2023. Und das zeigt schon, wie lange so ein Genehmigungsverfahren dauern kann. Hier ist natürlich die Besonderheit ein sehr, sehr langes Vorhaben mit vielen Beteiligten und betroffenen Kommunen, Ländern, aber auch Naturräumen. Da muss man natürlich viel abwägen, viel entscheiden. Jetzt in der Bauphase wird das hoffentlich nicht mehr so lange dauern. Südlink soll Ende 2028 in Betrieb gehen und wir sind da auch zuversichtlich und sehen in Baden-Württemberg da auch einen sehr starken Baufortschritt.
Das ist wirklich beeindruckend, wenn man sich überlegt, wie viele Jahre ins Land gehen, bevor der erste Spatenstich da stattfindet. Das ist schon irre. Da muss man sagen, ist natürlich so ein bisschen die Frage auch, und das ist ja jetzt auch das, was natürlich auch öffentlich viel diskutiert wird, mit welchen volkswirtschaftlichen Kosten sind die Projekte verbunden? Weil wir haben knappe öffentliche Kassen. Du hast gerade schon angesprochen, die Bundesnetzagentur ist euer zentraler Ansprechpartner, der dann ja am Ende auch über Finanzierungsbedingungen etc. zumindest die Rahmensetzung macht. Wie schaut ihr aus der Perspektive auf diesen Vergleich Erdkabel versus Freileitung? Also wenn man jetzt auf den Kostenaspekt schaut.
Also es ist einfach Fakt, dass natürlich die Kosten für die Erdverkabelung im Gleichstrombereich deutlich höher sind, als wenn wir die Leitungen beispielsweise in einer Freileitungsvariante, Freileitungstechnologie bauen würden. Das ist Fakt. Und deswegen kämpfen wir auch mit Blick auf die weiteren Gleichstromvorhaben, die wir im Netzentwicklungsplan vor 2 Jahren auch von der Bundesnetzagentur bestätigt bekommen haben, dafür, dass wir diese wieder als Freileitung realisieren können. Das betrifft für Baden-Württemberg den Südwestlink und den Nordwestlink. Wenn wir die als Freileitung realisieren würden, dann würden wir hier für alle diese Vorhaben, die wir dort haben, ungefähr 20 Milliarden Euro an Investitionskosten einsparen. Warum ist das so? Wir haben bei den Gleichstromleitungen als Kabel natürlich die Kabel selbst, die einen sehr hohen Investitionsbedarf haben, aber natürlich auch die entsprechenden Tiefbaukosten und die vielen Kosten, die auch durch die vorbereitenden Baumaßnahmen auch zu Buche schlagen. Da ist zu nennen die Archäologie, die Kampfmitteluntersuchungen, die Baugrunduntersuchungen im Vorfeld für noch in der Genehmigungsphase, die wir auch an vielen, vielen Stellen durchführen müssen. Und wir haben auch sehr viele Sonderbauwerke, Flüsse, Straßen oder auch andere Infrastrukturen müssen wir mit sogenannten Spürbauverfahren queren. Und wenn man mal mit offenen Augen durch Deutschland fährt, von Nord nach Süd, die A7 bietet sich da an, wenn man da mal unterwegs ist und sieht auch die Landschaft, sieht die Berge, sieht auch Geologie, aber auch die Herausforderungen, die man auch mit einer nett verlegten Infrastruktur queren muss, dann kann man schon ungefähr den Gedanken entwickeln, hey, das ist gar nicht so einfach. Da gibt es schon viele Herausforderungen, die wir natürlich auch baulich dann in den Griff bekommen müssen, wo man mit einer Freileitung zum Beispiel eben auch Flüsse, Täler überspannen kann und sozusagen Hindernisse etwas leichter vielleicht überwinden kann, muss ich mir bei einem Erdkabel entweder einen anderen Weg suchen oder muss das technisch in den Griff kriegen. Und da sagt man ja in Deutschland immer so schön, einem Ingenieur ist nicht zu schwören, aber am Ende des Tages hängt da auch ein Eurozeichen dran. Und insofern sehen wir jetzt mit der Bauphase von Südlink, was das natürlich auch heißt. Für Südlink ist das Thema durch. Wir bauen ein Erdkabel, das ist klar. Das setzen wir um. Da gibt es sozusagen der Point of No Return, der ist erreicht. Aber für die weiteren Vorhaben im Gleichstrombereich wollen wir wieder Richtung Freileitungsvorrang zurückkehren und sind dort im Gespräch jetzt mit der neuen Bundesregierung, wenn sie denn aufgestellt ist, um auch diesen Vorrang wieder zu erreichen.
Jetzt, wenn man dich so hört, ich meine, 20 Milliarden sind auch eine ordentliche Hausnummer. Und wenn man dich so hört, fragt man sich ja schon, warum ist man denn überhaupt dazu gekommen, dass man Erdverkabelung vorschreibt? Also vielleicht kannst du uns da nochmal in die Begründungs- oder Motivationsebene da reinführen, warum man das damals gemacht hat.
2013 war Südlink ja ein Vorhaben, das es schon auch im Netzentwicklungsplan gab und im Bundesbedarfsplan Gesetz auch als energiewirtschaftlich vorrangig für uns auch umzusetzen gegolten hat, aber als Freileitungslösung. Wir haben dann gemeinsam mit den TenneT-Kollegen, ist ja ein Gemeinschaftsprojekt mit TenneT, die ersten Varianten für Freileitungsmöglichkeiten, Planungen vorgestellt in der Öffentlichkeit. Alle Übertragungsnetzbetreiber haben damals ihre Gleichstrom-Freileitungsvorhaben ebenso diskutiert mit der Öffentlichkeit und man hat einfach sehr hohen Widerstand in der Bevölkerung wahrgenommen. Das war so 2013, 2014 und ist dann letztlich politisch zu dem Schluss gekommen, dass eine Kabelvariante vielleicht eine Akzeptanzsteigerung erzeugen kann. Und da kam auch zu dem Zeitpunkt die Entwicklung am Markt noch in diese ganze Diskussion hinein, dass es auch neue Erdkabel gab auf der nächsthöheren Spannungsebene 525 kV mit deutlich weniger Kabeln, die da notwendig wären, wo man auch weniger Platz braucht. Und das befeuerte dann die Diskussion und führte letztlich zu einem Kabelvorrang für die Gleichstromprojekte. Ich glaube, da war der Grund vor allen Dingen, den Netzausbau endlich in die Umsetzung zu bringen, die öffentliche Diskussion, die öffentliche schwierige Diskussion sozusagen in den Griff zu bekommen und in die Umsetzung zu kommen. Jetzt mit dem Blick zurück sozusagen in den Rückspiegel haben wir natürlich auch die Erfahrung gesammelt. Ja, wir haben mit dem Kabel vielleicht viele Themen, an denen man sich gestört hat, eben die Sichtbarkeit, vor allen Dingen in Naturräumen oder in Tourismusregionen, war das natürlich ein großer Kritikpunkt, an dem sich auch die Menschen gestört haben. Da waren auch Ängste dabei, dass man vielleicht dort dann auch einen Wertverlust beispielsweise von Immobilien erleidet oder in Tourismusregionen vielleicht auch weniger Touristen begrüßen darf und dann natürlich auch entsprechend auch finanzielle Verluste erleiden muss. Jetzt mit dem Kabel hat man dieses Thema vielleicht vermeintlich befriedet, aber wir sehen natürlich, dass die Landwirtschaft jetzt als Hauptbetroffener von den Kabelvorhaben auch Fragen hat, sich auch zu Recht natürlich beeinträchtigt fühlt, denn wir sind bei Südlink mit den Flächen überwiegend auf landwirtschaftlich genutzten Flächen unterwegs und müssen die Landwirte bis zu 5 Jahre beeinträchtigen bei ihrer Nutzung ihrer Böden, von denen sie ja auch leben. Insofern hat man vielleicht nur eine Verlagerung der Betroffenheit erreicht. Und wir sehen natürlich auch die hohen Kosten, die wir jetzt auch erzeugen. Und mit Blick auf den weiteren Netzausbau muss man sich schon die Frage stellen, ist das der Weisheit letzter Schluss? Wollen wir uns und können wir uns das auch leisten mit Blick auf unser aller Geldbeutel und auf die Bezahlbarkeit der Energiewende?
Jetzt hast du schon schöne Brücke gebaut, weil tatsächlich wäre ich jetzt mit dir auch nochmal so ein bisschen gerne in dieses Thema Akzeptanz auch reingegangen. Also am Beispiel Südlink, ihr habt ja wirklich da auch sehr ausführliche und auch wirklich, finde ich, auch innovative Sachen auch ausprobiert zum Thema Bürgerbeteiligung. Wie nimmst du das denn wahr? Siehst du denn eine Chance, dass man das Thema Freileitung trotz, sag ich mal, vielleicht einer höheren Akzeptanzschwelle hinbekommt, außer jetzt auch vielleicht mit den Lernerfahrungen, die man jetzt auch gemacht hat? Oder befürchtest du, dass es da dann nochmal größere Widerstände gibt? Du hast ja schon gerade erzählt, es gibt immer verschiedene Interessensgruppen und alle zufriedenzustellen geht wahrscheinlich sowieso nie. Aber wie schätzt du da gerade die Lage ein?
Also ich denke, durch den Ukraine-Krieg und durch die Visibilität der auch Bedeutung von Energiesicherheit und Versorgungssicherheit hat der Netzausbau und auch wir als Übertragungsnetzbetreiber sicherlich nochmal eine andere Bedeutung gewonnen und ist auch die Diskussion jetzt ein Stück weit vielleicht auch für den betroffenen Bürger oder den ja von einem Netzausbau betroffenen Bürger vielleicht auch ein bisschen klarer. Warum müssen wir das Netz ausbauen? Warum brauchen wir auch eine gewisse Versorgungssicherheit in Deutschland und Unabhängigkeit in unserer Energieerzeugung und damit eben auch die Anschlussfähigkeit sozusagen über die Netze. Akzeptanz ist ich mag das Wort nicht immer ganz so sehr, weil am Ende des Tages werden wir die Leitung auch bauen, auch wenn nicht alle Menschen sie akzeptiert haben. Ich spreche da eher lieber von Toleranz oder auch einem gewissen Verständnis. Denn Freileitungen, ja, sie gehören zum Landschaftsbild, sie gehören zu einer technologisierten Welt und schlichtweg sind sie nicht mehr wegzudenken, um auch die Wirtschaft und die Industrie und auch die Elektrifizierung der Mobilität, die sozusagen Mobilitätswende auch umsetzen zu können. Ich glaube, diese Wende, die Energiewende und die Mobilitätswende sind auch dadurch gefährdet und kann man auch dadurch eher eine Akzeptanz gefährden, grundsätzlich, wenn sie nicht mehr bezahlbar ist. Und wenn am Ende des Tages der Bürger und die Bürgerinnen und Bürger das Gefühl haben, sie werden zunehmend zur Kasse gebeten und dann erscheint dieses Thema Energiewende und auch die Mobilitätswende in einem ganz anderen Licht. Auf der anderen Seite sind sie eigentlich letztlich alternativlos. Wir haben uns jetzt auf den Weg gemacht, den wir weitergehen müssen. Aber ich glaube, unsere Aufgabe als Übertragungsnetzbetreiber ist eben dann Kompromisse zu suchen oder Lösungen zu suchen, die in der Region akzeptiert werden können. Und da kommen natürlich meine Kolleginnen und Kollegen ins Spiel, mit den Regionen, mit dem Bürgermeister, mit den Landkreisen ins Gespräch zu gehen. Wo gibt es denn Möglichkeiten? Wir müssen natürlich auch immer schauen, dass Kommunen auch Planungen haben, hier ins Gespräch zu gehen, zu erklären, zu erläutern, vielleicht auch die Fake News einzuordnen, dort vielleicht unsere Rolle als Betreiber auch nochmal klarer zu machen und einfach eine gewisse Vorurteile auch mit denen aufzuräumen, Vertrauen in die Technologie auch herzustellen. Und immer wieder auch zu betonen, dass zu einer gewissen Energie- und Versorgungssicherheit, die wir in Deutschland haben und erleben auf einem sehr hohen Niveau, ein Netz und ein gut ausgebautes Netz auf allen Spannungsebenen übrigens unabdingbar sind. Und die muss bezahlbar sein. Und dafür müssen wir als Übertragungsnetzbetreiber auch sorgen. Wir sind dazu verpflichtet, das Netz letztlich energiewirtschaftlich effizient auch auszubauen. Und dafür sind wir auch im Gespräch mit der Politik, dafür zu werben, Energiewende auch bezahlbar zu halten.
Das wird, glaube ich, sehr spannend, aber es ist nochmal wirklich auch ein wichtiger Punkt, den du jetzt rausgearbeitet hast, im Sinne von, dass die Kosten ja im Endeffekt über die Netzentgelte ja von allen auch getragen werden. Das heißt, es ist auch in unserem gemeinsamen Sinne als Gesellschaft ist, da auch kosteneffizient vorzugehen. Und vielleicht überzeugt es den einen oder anderen dann doch nochmal, seine Einschätzung Thema Erdverkabelung versus Freileitung auch zu überdenken. Ich finde, du hast ein paar gute Aspekte geliefert, die Gründe dafür genug sind, da nochmal drüber nachzudenken. Ich drücke euch die Daumen auch, dass das in der Politik fruchtet. Ich glaube, das sind jetzt sehr spannende Verhandlungen, die da anstehen, die noch laufen und in denen dann sicherlich auch in den dann auch ersten 100 Tagen, die dann eine zukünftige Regierung zu bewältigen hat, genau diese Fragen auch eine Rolle spielen werden. Wir nähern uns schon so ein bisschen dem Ende der Zeit. Nutzen wir mal eine Rubrik, die wir immer standardmäßig haben, damit du mal dein bestes Fake News mal hier preisgeben kannst und es gleichzeitig dann hoffentlich auch widerlegen, weil wir haben nämlich immer eine Kategorie, die heißt Daten, Fakten, die unsere Gesprächspartnerin mitbringen. Und ich finde, weil du gerade das Thema Fake News gesagt hast, vielleicht nutzen wir das mal, dass du mal eines der prominentesten Fake News mal nennst und entkräftest.
Ein großes Thema ist natürlich auch beim Netzausbau, insbesondere im Wechselstrombereich, der Zusammenhang, der oftmals auch von Bürgerinitiativen auch vorgetragen wird, dass es einen Zusammenhang gibt mit elektromagnetischen Feldern und dem Krebsrisiko. Oftmals werden da eben auch Kinder genannt. Da gibt es wissenschaftliche Studien, die das ganz klar widerlegen, dass es keinen Zusammenhang gibt. Aber da gibt es natürlich, wenn man im Internet sucht, und das ist ja das Fatale auch am Netz, wenn man mit einem bestimmten Suchbegriff unterwegs ist, dann wird man natürlich auch in der Meinung bestätigt. Und da ist es natürlich auch unsere Aufgabe als Netzbetreiber, dem entgegenzuwirken. Ich kann da auch nur auf das Bundesamt für Strahlenschutz und das Bundesumweltamt verweisen, mit dem wir natürlich im engen Austausch sind, die da sehr, sehr stark natürlich eigene Studien veröffentlichen, die wissenschaftlich fundiert sind und von anerkannten Wissenschaftlern auch durchgeführt werden, sich da auch mit diesen Studien zu beschäftigen, wenn man daran interessiert ist, aber auch sich immer wieder die Frage zu stellen, welchen Feldern bin ich denn jeden Tag in einer modernen Welt auch ausgesetzt? Da kann man einfach auch...
Das Handy jeden Tag hier, ne?
Genau, das Handy am Ohr. Und ich empfehle da immer auch auf Bürgerdialogen vor Ort, laden Sie sich mal eine elektromagnetische Feld-App sozusagen aufs Handy. Die kann man ganz einfach sich aufs Handy laden. Natürlich ist sie nicht geeicht und wissenschaftlich auch nicht wie ein richtiges Messgerät, mit dem unsere Kollegen draußen in Umspannwerken arbeiten. Man kriegt ein gutes Gefühl, welche Felder man im Haushalt, allein schon Föhn, Backofen, Mikrowelle und so weiter. Und das hilft dann auch zu verstehen, dass wir uns in einer technologischen Welt immer in diesem Umkreis bewegen. Und wenn man das nicht möchte, dann muss man einfach auch diese ganzen technologischen Hilfsmittelchen, die man ja so lieb gewonnen hat und die einem das Leben erleichtern, eben auch nicht nutzen. Aber man kann sie nicht mehr aus der heutigen Welt wegdenken. Das ist einfach auch Fakt. Und da kann jeder selber was tun, sich einfach damit beschäftigen und versuchen, Ängste abzubauen, aber eben auch seriöse Quellen aufzusuchen und nicht vermeintliche von Bürgerinitiativen zusammengetragene Informationen weiter streuen. Denn das hilft oftmals nicht, fundiertes Faktenwissen zu verbreiten, sondern eher Ängste zu schüren. Und das ist schlimm, wenn man mit den Menschen oftmals ins Gespräch kommt, weil das sind wirkliche Ängste, denen wir da begegnen. Und das ist wahnsinnig schwierig, dann mit den Menschen sozusagen ins Gespräch zu kommen und sie wieder zu überzeugen, uns Vertrauen zu schenken, Vertrauen in die Technologie zu entwickeln.
Ja, also diese Hinweise verlinken wir natürlich auch gerne in unseren Notes, also die von dir genannten Studien vom Bundesamt für Strahlenschutz war es, glaube ich, ne? Können wir gerne auch nochmal in die Notes aufnehmen, wer da sich nochmal ein bisschen weiter informieren will. Wir haben auch, und das ist jetzt nochmal die Möglichkeit, auch einen Lese- oder Hörtipp von dir nochmal zu verlinken. Also wenn du etwas jenseits dieser Studien hast, die wahrscheinlich eher was für Feinschmecker sind.
Ja, absolut.
Nehmen wir da gerne auch nochmal ein bisschen was Populäres auf, was vielleicht für eine breitere Gruppe auch von Interesse sein kann.
Ansonsten empfehle ich natürlich, wenn man sich auch für die Erdverkabelung interessiert und wissen will, wie auch Bauabläufe da ausschauen, wie komplex sie auch sind und welchen wie das auf den Baustellen noch ausschaut, was wir dort auch getan haben, um bestimmte Schutzgüter auch sozusagen in die Planung mit einzubeziehen. Natürlich die Internetseite südlink.com, die wir gemeinsam mit Tenet für das Projekt Südlink aufgesetzt haben, wo wir auch Videotagebücher, immer kleine Snippets, leicht verdaulich, 3 Minuten, wo man sich mit allen möglichen Ausprägungen dieses großen Gleichstromkabels beschäftigen kann, von deren Konverteranlagen, also den großen Umspanneinrichtungen an den Anfangs- und Endpunkten bis hin zu den Erdkabelbaustellen und Spürbohrungen, Kartierungsmaßnahmen, archäologischen Fundstellen, den Archäologen über die Schulter geschaut. Das ist interessant, Wahnsinn, wie viele Gewerke auf so einer Großbaustelle zugange sind. Wir werden immer wieder Videotagebücher veröffentlichen, die sind super, ich bin da immer begeistert, wenn ich den Kollegen sozusagen bei der Arbeit zuschauen darf. Das hilft auch so ein bisschen Verständnis zu entwickeln, welcher Aufwand da auch wirklich getrieben wird, um den Netzausbau voranzubringen.
Genial. Also wer live dabei sein will bei diesem wahnsinnig großen Infrastrukturprojekt, was unser Land und die Energiewende hoffentlich in eine neue Zeit bringt, der kann sich dann auf den Videotagebüchern mal umtun. Auch das werden wir verlinken. Und ich glaube, Saskia, deine Erzählung und deine Einblicke haben auf jeden Fall Lust gemacht, da einmal ein bisschen tiefer einzutauchen. Das ist eines der Projekte, die, glaube ich, auch das Rückgrat dafür bilden, dass wir auch in Zukunft eine sichere und dann klimafreundliche Energieversorgung in Deutschland haben und auch am europäischen Netz weiter partizipieren können. Ich glaube, das ist in Europa ja auch immer wichtiger jetzt. Und ich bin mir sicher, dass ihr bei der Transnet BW da noch ein paar Jahre mit zu tun haben werdet. Insofern, gut, dass du dabei bist. Gut, dass du mit dem Südlink-Projekt schon so viel Erfahrung mitbringst, die wir jetzt hoffentlich dann auch für die kommenden Themen nutzen können. Dass du heute hier warst, weiß ich sehr zu schätzen. Ich weiß, dein Kalender ist voll. Ihr habt einen engen Zeitplan und ich drücke die Daumen, dass der Zeitplan klappt. Da setzen wir natürlich alle drauf und drücke auch die Daumen, dass die politischen Diskussionen sich hoffentlich in eine Richtung entwickeln, die dem ganzen Thema dann auch einen vielleicht etwas einfacheren Angang noch schenken.
Dann vielen Dank. Danke auch für die Einladung und begrüße immer gerne Menschen, die sich für unsere Baustellen interessieren. Wir haben ein Infocenter Südlink am Netzverknüpfungspunkt, am Umspannwerksstandort in Leingarten, wo wir auch Führungen anbieten, wo wir auch gerne informieren über das Projekt oder natürlich, was macht die Transnet BW. Energiewende braucht viele helfende Hände. Wir haben auch immer viele Stellen auf unserer Internetseite veröffentlicht, auf der Karriereseite der Transnet BW. Also gerne auch da vorbeischauen. Es gibt
super. Also wer selber mit anpacken will,
genau,
kann sich bewerben. Ansonsten mal im Besucherzentrum vorbeischauen.
Richtig, genau.
Prima. Saskia, vielleicht sieht man dich da im Besucherzentrum mal. Ich weiß es nicht, aber ansonsten sehen wir uns hoffentlich mal auch demnächst wieder in irgendeinem anderen Umfeld. Ich danke dir. Ich wünsche dir einen schönen restlichen Tag und auch unseren Hörerinnen und Hörern auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
Das war der Podcast Energiezukunft im Dialog der Stiftung Energie und Klimaschutz. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Mehr Informationen über unsere Formate finden Sie in den Shownotes und auf unserer Webseite.